Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst.
Herzlich willkommen zum Live-Podcast Einmal alles bitte vom Genussguide Hamburg. Ich freue mich mega. Ich habe nämlich zwei tolle Jungs heute an meiner Seite. Einmal zu meiner Rechten, Niklas Seckler. Niklas Seckler kennt man von Sylt, würde ich sagen.
Ja. Freundlich.
Dort betreibt er mit seinem Vater schon lange ein Restaurant, die Sansibar. Und zu meiner Linken kennen sicherlich viele Leute, die hier im Raum sitzen, Markus Schneider. Wer schon mal richtig guten Wein getrunken hat, der ist nicht an seinem Wein vorbeigekommen, da bin ich mir sehr sicher. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Ja, so ein Live-Podcast ist ein bisschen anders als ein normaler Podcast, bei dem man nicht so viele Zuschauer hat. Wobei ich mir schon gewünscht hätte, dass noch ein paar von draußen reinkommt. Heute Morgen war das voller, aber vielleicht kommt ja noch der eine oder andere rein. Ich würde mal ein bisschen was zu Niklas und zu Markus erzählen, damit ihr wisst, mit wem wir hier sprechen. Ich würde sagen, Sylt, zwischen Dünen und Nordsee, südlich von Rantum, liegt ein Ort, der längst mehr ist als ein Restaurant, die Sansibar. Seit über 50 Jahren ein Magnet für Prominenz, Genießer und Weinliebhaber und ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Unser erster Gast heute, habe ich euch eben vorgestellt, hat diesen Ort im Grunde von Kindheit an begleitet. Wobei, du warst als Kind gar nicht so viel im Restaurant, oder?
Also anwesend schon, aber nicht wirklich mitgemacht.
Naja, als Kind muss man das ja auch nicht.
Ich lag am Strand und habe mich gesonnt.
Ja, so muss das Leben sein, Markus, oder? Ja, Niklas ist auf Sylt aufgewachsen natürlich, zwischen den Tischen der Sansibar. Er ist ausgebildeter Koch und mischt seit einiger Zeit aktiv mit im Restaurant. Seit wann genau bist du dabei?
Angefangen habe ich, als ich 16 war, also das ist auch schon 17 Jahre her. Habe meine Kochlehre gemacht und dann über die ganzen Bereiche. Danach war ich viel im Logistik, Computerbereich, dann Fashion ein bisschen mitgemacht, dann über Weinhandel reingekommen und dann wieder in den Gastrobereich reingekommen und sag ich mal so, seit 5 Jahren arbeite ich als Geschäftsführer mit.
Als Geschäftsführer, man sagt ja, es ist das umsatzstärkste Restaurant Europas. Das ist ja schon, du bist ja noch relativ jung, ne?
Das kann ich jetzt nicht abstreiten, nein.
Aber es macht dir jeden Tag Spaß.
Doch, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich da mache, also das fortführen zu dürfen ist schon eine große Aufgabe, aber es macht auch viel Spaß.
Aber es ist auch ein im Grunde 24/7-Job, oder? Also wenn immer man dich spricht oder auch mal in der Sansibar ist, bist du vor Ort.
Ja, also sag mal, früher war es anstrengend, auch in der Küche war natürlich ziemlich hart das Ganze, aber klingt immer falsch, aber ich bin da halt wirklich aufgewachsen, meine Heimat und mein Ding. Und ich finde aber, wenn du Gastronomie betreibst, gerade wenn du so eine Gastronomie betreibst mit so vielen Menschen, musst du halt auch einfach anwesend sein. Du bist da, du kümmerst dich jeden Tag um alles und ich werde auch nervös, wenn ich nicht oben bin. Und ich bin eigentlich jeden Tag da.
Ja.
Außer heute.
Da bist du hier.
Das ist der erste Tag dieses Jahr, wo ich nicht da bin.
Tatsächlich?
Ja.
Ja, zwischendurch wolltest du nach Amerika und das hat nicht so ganz geklappt irgendwie. Ne?
Ich hatte einen Urlaub geplant, die haben mich nicht gewollt.
Ja. Mein zweiter Gast an meiner linken Seite kommt aus Ellerstadt in der Pfalz. 1994 habe ich mir sagen lassen, bist du mit 1 Hektar gestartet.
Ja.
Das ist so?
Ja.
Das hat sich ein bisschen entwickelt, oder?
Hat sich entwickelt, ja.
Ja. Also mit 1 Hektar Rebfläche. Heute macht Markus nämlich auf rund 100 Hektar Rebfläche dein Wein. Ist das korrekt?
Nicht ganz. Knapp über 90.
Aber nicht nur in der Pfalz, sondern auch in Portugal?
Ja, in Portugal, wie auch in Südafrika, handelt es sich rein um Projekte. Ich habe keinen Immobilienbesitz, also keine Weinbergsflächen oder Gebäude dort. Fliege auch nächste Woche nach Südafrika. Sehr schön da. Und allerdings nur für 3 Tage. Alles sehr short. Im Moment haben wir viel zu tun.
Du fliegst für 3 Tage nach Südafrika? Ja. Das ist ja mehr Stress als Erholung, oder?
Nein, wir haben einen strikten Zeitplan und dann ist es auch kein Stress.
Ja.
Wir müssen viel entscheiden. Der neue Jahrgang ist jetzt da Und ich war so viel weg und auch viel im Urlaub. Sorry, Niklas. in den letzten Monaten. Deshalb ist jetzt wenig Zeit dafür. Das wird dann im Dezember ein bisschen länger werden, der nächste Besuch.
Ich habe gemerkt, dass du im Urlaub warst.
Woran denn?
Immer wenn ich ihn angerufen habe, war er im Urlaub.
Also 1994 gestartet, du bist bekannt geworden im Grunde dadurch, dass deine Etiketten alle schwarz-weiß sind, ist das richtig?
Ja, das kam später. Also das kam 2003, haben wir die ersten Etiketten umgedreht. Die waren vorher weiß mit schwarzer Schrift und dann, aber diese bekannt geworden, ich hoffe auch durch die Qualität der Weine.
Na klar.
Und weil ich vielleicht auch ein lieber Kerl bin. Und die Etiketten mit diesen großen, ja, mit der großen Typografie darauf, das kam alles so um 2003 herum.
Und wann du Herbert kennengelernt hast und ihr eine Partnerschaft eingegangen seid, da kommen wir gleich nochmal zu. Euch beiden verbindet aber eine Partnerschaft, die bereits über Jahrzehnte andauert. Inzwischen produziert Markus Schneider eine komplette Only Sansibar-Linie, exklusiv für die Sansibar.
Ja.
Du lieferst ja aber auch an gehobene Hotellerie, Kreuzfahrtschiffe und so weiter. Aber es gibt eben auch diese Only Edition für die Sansibar. Was zeichnet die aus?
Es sind ganz eigene Persönlichkeiten. Also wenn wir sowas machen, mit einem Partner zusammen, die Sansibar war übrigens der erste überhaupt, mit der so etwas mit mir gemacht hat. Das war die Idee von Herbert ganz früh. Wir haben uns 2001 kennengelernt.
Sag doch mal eben, wie habt ihr euch kennengelernt? Weil ich habe es gelesen und ich fand, also ich habe gelesen, du bist mit einem anderen Winzer zusammen nach Sylt gefahren. Ihr habt euch ein Cabrio gemietet. Ihr hattet viele eigene Flaschen Wein dabei. Und dann bist du auf Herbert getroffen.
Ja, die Flaschen Wein hatten wir nur dabei, falls es da nichts Anständiges gibt. das war halt damals so das Denken. Oder wenn wir kein Geld mehr haben. Das war auch, war dann auch irgendwann so.
Na klar.
Und wir waren ein halbes Jahr davor Skilaufen und haben dort von einem anderen Gast gehört, wie schön es in der Sansibar ist und wie toll und dass wir da unbedingt mal hin müssen und warum wir das nicht kennen. Und da haben wir spontan entschlossen, im Juni da hochzufahren. Heute informieren wir uns alle online. Heute können wir die Weinkarte lesen, wir können Bewertungen lesen. Das gab's alles damals zum Glück nicht. War eine schöne Zeit.
Du hast in der Bunten gelesen auch, dass das zum Mecker der Weintrinker wird.
Ich habe irgendwann im Feinschmecker mal gelesen, dass die Sansibar was Besonderes sein muss.
Ja.
Aber auch mehr wusste ich nicht.
Ja.
Und dann waren wir da und dann haben wir Mittag gegessen und haben viel Wein getrunken und die Aufmerksamkeit auf uns gezogen dadurch. Ja, von Herbert.
Ja, und dann kam Herbert an
den Tisch. Und hat gesagt, was macht ihr? Und dann haben wir gesagt, wir sind Winzer. Wo? In Deutschland? Ah ja, interessant. Wir suchen sowieso gerade was für die Weinkarte. Ist der Wein gut? Ja. Ist er teuer? Nein. So, das war's.
Das war's. Und dann hattet ihr eine Partnerschaft, die jetzt 30 Jahre, wie lang?
Wir haben Silberhochzeit im Juni, 25 Jahre und bis zum heutigen Tag gibt es nur Handschlagsabkommen zwischen uns. Es gab nie eine Diskussion, es gab nie ein böses Wort. Das ist ein Segen, das ist wunderbar.
Aber wie toll, wenn das heute noch so funktioniert.
Ja, und es funktioniert.
Also ich finde, das sind natürlich die besten Partnerschaften, wenn man auf Augenhöhe ist, wenn man weiß, was man von dem anderen zu halten hat und wenn man einander vertraut. Und wenn es dann funktioniert, ist das tatsächlich ein Geschenk Gottes. Das
ist es auch.
Absolut.
Ja, absprechen können wir wirklich.
Ja, das funktioniert. Es ist auch immer schön. Ich frage an, dann gibt es eine Antwort und Ideen werden zusammengeboren. Ja.
Ja. Und was zeichnet denn diese Only Sansibar Edition? Was ist anders an dem Wein als an anderen Weinen?
Also ganz am Anfang haben wir wirklich bewusst die Weine so aufgelegt, dass sie auf die Insel passen, dass sie zum Essen passen, ans Meer.
Ja.
Das haben wir irgendwann dann eingesehen, dass das auch wieder umgedreht werden kann, weil nicht alle Flaschen werden dann tatsächlich auch in der Sansibar getrunken.
Ja.
Die werden ja teilweise bis an den Tegernsee geschickt. Es sind ganz eigene Persönlichkeiten, ganz eigene Füllungen.
Ja.
Und wir haben ein Auge drauf und sagen auch ganz früh schon in der Ernte, ja, das ist es, das ist das, was für die Sansibar passt.
Ja.
Ja. Also qualitativ sicherlich vergleichbar mit dem Rest der Kollektion und doch ganz eigene Charakter.
Klasse. Wie war das für dich, in der Sansibar aufzuwachsen?
Schön.
Gibt schlimmere Orte, an denen man aufwachsen kann?
Sylt ist ein sehr beschützter Ort irgendwie immer noch. Das kann man das alles schön und schlecht drehen, wie man will, aber es war halt eine sichere Kindheit wirklich. Mein Vater hat mich aus dem Restaurant relativ viel rausgehalten, also ich habe da nichts zu tun gehabt.
Ja.
Und ich bin nach der Schule mit dem Bus dahin, saß am Strand, habe da neue Freunde gefunden, habe dann da Fußball gespielt im Sand oder gesurft habe ich viel als Kind und einfach da mit den viele der Mitarbeiter, die ja heute noch da sind, kenne ich ja von meiner Kindheitszeit, habe mit denen Hausaufgaben zusammen gemacht und habe da halt einfach gelebt. Das war jetzt für mich kein Arbeitsplatz, kein großes Welt, kein Ding, sondern einfach mein Zuhause, so mit halt vielen Menschen.
Und war es deine eigene Idee, Koch werden zu wollen?
Oder? Nee, das war mein Vater.
Das war. Aber bist du glücklich mit der Entscheidung?
Ich war damals in der Schule, Schule war jetzt nicht so mein Ding. Ich habe viel mit den Lehrern gestritten, bin permanent da eingeschlafen, hatte da auch nicht wirklich viel Lust drauf, um fairerweise ehrlich zu sein. Und dann hatte ich damals eine Freundin mit 16 und die war ein bisschen älter, 5 Jahre, und kam aus einem sehr guten Haus und die meinte, dann kommen wir reisen jetzt durch die Welt und alles cool. Und dann wollte ich unbedingt eine Skisaison mal machen und da kellnern, weil das bei uns immer alle so von geschwärmt haben. So, und wenn du als junger Mensch und wenn die dann immer von ihren Skisaisons erzählen, fand ich das total spektakulär und wollte es unbedingt als Jugendlicher da mal mitgemacht haben. Das war so irgendwie irgendwas, wo ich wollte. Und dann war mein Vater natürlich nicht ganz so begeistert davon, dass ich die Schule abbrechen möchte. Und wo ich ihm sehr dankbar bin, hat er halt gesagt, das Herz von einem Restaurant ist halt einfach die Küche. Du kannst vorne Salto schlagen, kannst noch so freundlich sein. Und war halt so ein bisschen der Grundgesaussage, mit Menschen umzugehen, das musst du können oder lernen oder irgendwie. Aber das lernst du nicht in der Lehre. Mit Menschen, das musst du lernen. Anders, aber jetzt nicht im Buch. Und kochen, das musst du aber wirklich von der Pike aus lernen. Du musst wissen, wie man mit Messer umgeht, wie man einen Kochtopf bedient, wie man da einfach das macht. Das ist einfach ein ganz anderes. Das musst du handwerklich lernen.
Ja.
Und er hat damals gehofft, ich gehe wieder zur Schule, weil es war eigentlich ziemlich klar, dass ich die Sansibar nicht übernehmen werde und dass er eigentlich jemand hatte, der das machen sollen würde. Es war alles schon, er hat auch gesagt, die Sansibar ist weg, du bist zu jung dafür. Und eigentlich wollte er relativ früh in Rente gehen und dann auf Gran Canaria hat er damals schon geträumt, mal ein Haus zu bauen, hat überhaupt nicht geklappt. Hat er mal von einem Gran Canaria hat er mal ein Haus geträumt und so und dann hat er gesagt, er ist irgendwann weg und ich bin zu jung, vergiss die ganze Nummer. Und dann hat er mich in die Küche gestellt bei sich. Erster Tag, mit 16, 12 Stunden da reingestellt. Ich habe gleich eine Doppelschicht bekommen. 1. August, direkt in den Ferien. Abends konnte ich nicht mehr laufen, meine Füße haben geblutet und dann war mein erster Tag da. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, so schlimm war es wahrscheinlich nicht, aber in meiner Erinnerung war es so schlimm.
Ja.
Aber und dann hat er mich in der Schule beurlaubigt. Das heißt, ich hätte nach 3 Monaten wieder zur Schule gehen können und weitermachen sollen.
Ja.
Und hab ich die Lehre durchgezogen, hat er auch nicht mitgerechnet, ich auch nicht. Und seitdem bin ich da irgendwie hängen geblieben.
Ja, krass. Aber heute weiß man ja, wie sehr du die Sansibar auch selber liebst. Wann ist denn dieser Umschwung gekommen, dass Herbert gesagt hat, doch, wir machen das, du machst das, du kannst das?
Ob der so bewusst irgendwann gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich habe halt einfach dann immer mitgearbeitet. Ich habe mich dann ein bisschen reingearbeitet, habe dann viele Sachen gemacht. Dann habe ich sehr viel gemacht, weil wir damals 2016 SAP eingeführt haben.
Ja.
Dann habe ich da die Systemadministration übernommen, weil wir niemanden hatten, der sich da wirklich mit auskannte. Mein Vater hat SAP-Deal gemacht, okay, SAP. Und dann hatten wir aber keinen Admin und keinen, der es bei uns betreut hat. Und er hat ein bisschen den Umfang von diesem Projekt unterschätzt, glaube ich, in dem Moment. Und dann habe ich mich da reingearbeitet und daraufhin war es dann relativ blöd, weil wir sehr viele Mitarbeiter eine Zeit lang ausgetauscht haben, weil einfach ein paar Sachen blöd gelaufen sind, sage ich mal. Und dann war ich auf einmal irgendwie auch dann immer mehr tiefer drin. Irgendwann hatten wir dann tatsächlich keinen mehr, der bei uns Wein betreut hat. Und ich hatte von Wein absolut keine Ahnung. Also ich habe zwar gern mal Wein getrunken und so weiter. Und einer der ersten Weine, der mir geschmeckt hat, war witzigerweise von Markus, der Sauvignon Blanc. Das war so der erste Wein, wo ich dann auch meiner Lehrzeit, wo ich dann ab und zu gern getrunken hatte. Und dann habe ich wieder so ein bisschen reingearbeitet. Und dann stand auf einmal tatsächlich ein großer Winzer, mit dem wir sehr viel machen, stand vorne im Restaurant, hatte eigentlich einen Termin mit unserem Weinchef, der aber nicht mehr da war. Und da wurde ich da einfach hingeschickt. Und dann seitdem mache ich auch den Weinhandel dann so mehr oder weniger aus Versehen reingerutscht.
Aber da muss ich einmal zwischengrätschen, weil du sagst, mehr oder weniger aus Versehen reingerutscht. Also Du hast mich tatsächlich so etwas von beeindruckt, denn ich durfte ja mit dir in euren Weinkeller. Dieser Weinkeller ist ja schon, und das kannst du viel besser beurteilen als ich, sehr besonders. Ja. Und egal, welche Flasche du uns gezeigt hast oder ich in die Hand genommen habe, du konntest eine Geschichte dazu erzählen. Also klar, man liebt Wein irgendwie, aber in deinen jungen Jahren, wenn ich das mal so sage, so viel Wissen, um Wein zu haben, finde ich persönlich spektakulär, muss ich sagen. Kennst du viele Leute, die so viel über verschiedenen Weinen, ja, naja, du tust nichts anderes, aber das, ich fand es schon außergewöhnlich, muss ich sagen.
Berufsbedingt ja. Ja. Niklas gehört zu diesem Kreis.
Ja.
Und es gibt auch ganz viele, die mit Wein und Gastronomie gar nichts zu tun haben, die ein wahnsinniges Weinwissen haben. Intelligente Menschen, die brauchen das. Ne? Es ist etwas, was sie beschäftigt.
Ja.
Noch viele Gäste in der Sansibar.
Ja.
Das ist erstaunlich. Viele habe ich auch da kennengelernt in den Urlauben und habe dann gesagt, so, was machst du? Bist du irgendwie im Weingeschäft? Dann sagt seine Frau, schön wär's. Ja? Nein, er sammelt das, er kauft, er beschäftigt sich damit, er ist tagelang unterwegs auf irgendwelchen Proben oder besucht Weingüter irgendwo auf der Welt.
Ja.
Und das gibt es, ja.
Ja.
Ja, wenn du dich damit beschäftigst, beruflich,
ja.
Und da gibt es ein paar, die dann so gestrickt sind wie Niklas. Ja.
Aber die nicht so jung sind wie Niklas, oder?
Nein.
Genau, und das fand ich so extrem. Ich kenne schon den einen oder anderen natürlich, die sind eher in deinem Alter oder in meinem Alter, die sich irgendwann gesagt haben, das ist schon ein Hobby von mir, ich möchte die Geschmäcker wissen, was ich da trinke. Und sich. Aber ich kann, also Niklas, du bist um die 30, das kann man ja sagen. Das fand ich schon extrem spannend. Ja, so.
Ich habe da eine Freude dran gefunden und habe das so große Glück, dass wir jetzt Markus einfach, wenn du da eine Sansibar bist, jetzt, die Leute sind ja auch gerne bei uns. Wir haben viele Gäste, die einfach gerne tolle Weine trinken und halt auch viele Winzer einfach kennenlernen dürfen. Und ich war immer sehr interessiert, sag ich mal, an dem Thema. Und auch Markus hat sich viel Zeit immer für mich genommen, gerade wo ich noch keine Ahnung von den ganzen Projekten hatte und wirklich nichts wusste und wirklich so komplett verwirrt eigentlich da war und überfordert mit der Situation, weil ich glaube, unsere erste Absprache, habe ich dich gefragt, was kaufen wir eigentlich bei dir? Und hast du mir gesagt, was wir kaufen? Und dann habe ich gesagt, ich auch nur gefragt, schmeckt denn doch eigentlich alles und ist doch verkauft? Sagt er, ja, mein Wein ist verkauft. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir es einfach wieder so wie letztes Jahr. Ja, und das war die Absprache. Aber dieses System klappt bis heute. Vor ein paar Tagen haben wir nämlich noch telefoniert, wo ich noch einen Scherz gemacht habe gerade. Und da habe ich auch gesagt, sag mal, Markus, was habe ich eigentlich dieses Jahr bei dir gekauft? Und dann kommt der Wein, ach ja, den habe ich auch noch. Ah ja, stimmt, da haben wir ein neues Projekt. Okay, machen wir, cool. Und dann haben wir das abgesprochen und mal im Sommer drüber geredet. Und dann hat man dann so eine Vertrauensbasis zueinander auch entwickelt. Und ich habe halt immer den Leuten zugehört. Wir haben ja viele Winzer, die vorbeikommen. Nicht jeder hat sich so viel Zeit genommen wie Markus, aber einfach tolle Geschichten und viel über das Sachen hin erfahren. Und ich finde die Geschichten halt oft spannend.
Und wenn das jetzt nicht gerade Wein von Markus ist, wie entscheidest du, welcher Wein überhaupt bei euch gelistet wird oder in den Weinkeller kommt? Ihr habt ja, das wissen ja viele nicht, ihr habt diesen sensationellen Weinkeller unter der Sansibar, aber ihr habt ja auch noch große Lager außerhalb der Sansibar. Wie entscheidest du, was da gelistet wird?
Also wir haben ja schon einen relativ großen Weinhandel mittlerweile, dass wir halt auch wie mit Bräuninger gemeinsam arbeiten, zwei Restaurantkonzepte, Hapag-Lloyd, das ist ja das Projekt, wo auch Markus mit uns zusammen groß geworden ist, wo wir die MS Europa 1 und 2 mittlerweile und auch alle Hanseatic-Schiffe beliefern.
Ja.
Auf beiden sind sogar eigene Bars von uns, wo wir die Weinkarte selber mitgestalten oder gestalten. Da ist schon sehr, sehr viel Wein, den wir einfach bewegen. Wir haben einen großen Weinclub, da sind fast 5000 Adressen drin, die jeden Monat Wein von uns geschickt bekommen. Da brauchst du natürlich schon eine große Menge an Wein. Auch unser Restaurant, wir haben im Sommer bis zu 5000 Essen am Tag. Da brauchst du auch ein bisschen was Alkoholisches zwischendurch. Also ist ja nicht so, dass wir keine Mengen bewegen würden. Aber es ist ehrlich gesagt bis heute noch sehr viel Bauchgefühl. Also ich finde das sehr emotional, das Thema. Und ich mache da oft auch, manche Menschen mag man halt einfach. Mit denen arbeitet man auch viel, viel sehr, sehr gerne zusammen.
Ja.
Und ich mache es bis heute eigentlich sehr, sehr stark vom Gast abhängig. Also wenn mich Gäste aktiv auf was ansprechen, gucke ich, dass ich es habe. Also auch wenn jetzt Leute kommen und ich höre dreimal, oh, ihr habt keine Südafrikaner, dann baue ich Südafrika aus. Ich brauche das, ich brauche das. Wenn die Leute fragen, habt ihr sowas? Und dann höre ich dazu und dann besorge ich mir in der Richtung mehr. Und manchmal hat man ja auch irgendeine Idee. Und gerade wo ich angefangen habe, hatte ich viele Ideen. Ich wollte mal da was ausbauen, da was. Dann hat man selber einen Geschmack für irgendwas. Am Anfang habe ich dann sehr viel mit Winzersekt ausprobiert. Und das ist dann nicht so gut gelaufen. Und irgendwann habe ich dann diese eigenständigen Projekte ein bisschen zurückgefahren und höre eigentlich mehr auf den Gast, weil die wissen am besten, was die mögen.
ihr habt auch nie versucht, eure Gäste zu erziehen.
Überhaupt
finde ich
nicht.
Großartig.
Das finde ich auch großartig, weil das gibt ja ganz viele Restaurants, die tatsächlich Weinvorgaben machen und versuchen, die Gäste zu erziehen. Da hast du total recht, das ist ein spannender Punkt, die Gäste nicht zu erziehen. Was würdest du denn sagen, hat sich unter deiner Führung im Gegensatz zu, Herbert ist ja immer noch jeden Tag in der Sansibar und sitzt auch oft draußen, wie er es nennt, in seinem Zuhause vor der Tür. Was würdest du sagen, hat sich unter deiner Führung verändert?
Ich hoffe nichts.
Aber wir haben eben eine Zahl gehört, 5000 Essen pro Tag. Das ist ja, du schmeißt die Zahl einfach mal raus. Es gibt wenig Restaurants in Deutschland, die es schaffen, 5000 Essen am Tag rauszuhauen. Das ist schon...
Auf diesem Niveau.
Auf diesem Niveau, genau mit dieser Qualität. Danke, ja. Genau.
Es ist... Was soll ich da jetzt groß sagen? Das ist, ich bin da aufgewachsen, das ist meine Familie. So, unser Restaurantleiter oder der um Dresden steht, der ist wie mein Onkel gewesen. Das ist eine Familienfigur für mich. Das ist... Da habe ich teilweise mehr gesehen in meinem Leben wie meine teilweise die restliche Familie, außer meine Eltern, sage ich mal. Und die meisten Menschen, die daherkommen, so wie jetzt auch Markus kommt ja auch gerne als Gast, und es gibt ja viele Menschen, die als Gast kommen, für die ist das irgendwo so ein Rückzugsort und ein Ort, der immer irgendwie gleich war. Klar hat sich mal an der Karte ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Sushi auf die Karte genommen, weil ich auch einfach persönliche Affinität habe. Aber das sind Kleinigkeiten. Das ist auch, ob es einen Wein mal mehr oder weniger gibt. Es geht ja darum, dieses Gefühl, was die Kellner überbringen, dieses Gefühl von Freiheit, dieses Gefühl, dass eigentlich jeder willkommen ist, dieses Gefühl, dass es ein sicherer Ort ist, wo du deinen Strandkorb hast, wo es unkompliziert ist, wo du die teuersten Weine der Welt aufmachen kannst und neben dir sitzt einer, der trinkt nur ein Wasser und wird hoffentlich genauso bedient. Klar, gibt's immer mal einen Tag, wo was schief läuft und man hat auch selber mal den Fokus, dann kennt man jemanden so gut und dann mag man den auch einfach und redet zu viel mit ihm und vergisst dann mal jemand anderen, aber man gibt sich sehr viel Mühe, dass es immer alles gleich bleibt und dass jeder sich willkommen fühlt. Und dieses Konzept weiterzuführen ist mehr Arbeit, als man denkt. Auch jeden Tag mit den Kellnern und jeden Tag mit den Kellnern zu reden, hey, guckt überall und nicht nur auf das. Und wenn du so viele neue hast, wir arbeiten im Sommer mit 50 Kellnern. Die müssen alle eingearbeitet werden, müssen alle geschaut. Das ist, wir haben da Wechsel. Wir haben Kellner im Sommer, im Juli, August, da kommen 15 neue Kellner, die auf Top-Niveau mitarbeiten müssen, die man einarbeitet, wo man dann das Konzept dahinter stellt. Und das muss alles gemacht werden. Und dieses nur zu erhalten und dass die Leute sich weiterhin wohlfühlen und dass du zu uns kommst und dass nach vorne hin keiner das Gefühl hat, dass sich was verändert hat und es einfach nach Hause kommen ist wie immer, dass du sagst, heute kommen immer noch Gäste und sagen, ich war vor 40 Jahren da, vor 30 Jahren da und so weiter. Und es ist immer noch wie früher. Ja. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man mir geben kann oder das größte Kompliment, was wir sehen, diese gleichbleibende Qualität über die Jahre zu halten und einfach jeden Tag aufs Neue dahin zu gehen und zu schauen, dass es jeden Tag genauso bleibt.
Ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor viel in der Gastronomie, bei Bewährtem zu bleiben und trotzdem den Mut auch zu haben, neue Dinge dazu zu machen. Also die Tradition zu behalten im Grunde und trotzdem neue Dinge zu machen. Wir haben ja eben so ein bisschen angesprochen, Tipps und Trends. Ich spreche das jetzt einfach mal an. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Alkoholfreier Wein, bei dir gibt's den nicht.
Über meine Leiche. Ich weiß auch nicht, ob wir Winzer auf die Welt geschickt worden sind, um auf einmal einen alkoholfreien Wein zu machen. Das ging jetzt ein paar tausend Jahre lang gut. Und jetzt müssen wir, nur weil wir jetzt einen Zeitgeist haben, der da draußen herumschwirrt, uns mit alkoholfreiem Wein beschäftigen. Viele meiner Kollegen rennen dahin mit wehenden Fahnen. Ja, nee.
Ja, aber das ist ja wie im Leben, Markus. Man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen.
Es schmeckt ja auch nicht.
Ja.
Das kommt ja noch dazu. Mit, Niklas, würdet ihr ein Essen anbieten, was nicht schmeckt, nur weil alle das essen wollen?
Nein.
Nein. Und ich mache nichts, was die Leute zu trinken bekommen, von mir, was nicht schmeckt. Ja. Wir haben uns natürlich damit beschäftigt und haben uns das mal ein paar Minuten angeguckt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann, letzte Woche im Cicero erschienen, ein hochinteressanter Artikel, könnt ihr alle online lesen. Die WHO begründet ihre ganze Hetze, die da draußen abgeht, auf alles. Auf das Glas Bier am Tag, auf das Glas Wein und auch auf mal auf einen Ziegler am Abend.
Ja.
Begründet die auf eine Studie, die ein Jahr später widerlegt wurde. Die Studie kann man anschauen, die ist da. Es wurde widerlegt, weil man gemerkt hat, man hat falsch gerechnet.
Also von der gleichen Institution.
Es funktioniert unglaublich gut. Mhm. Ja, also wir müssen uns um die nächste Pandemie keine Sorgen machen, die machen einen Bombenjob. Es ist unglaublich, was wir ertragen müssen teilweise deswegen. Ja.
Ja.
Und ich habe es vorhin kurz erzählt, Wir sitzen zusammen in einer kleinen Runde und ich beiße in einen Apfel. Und werde angesprochen, junges Mädel, Praktikantin, sagt, boah, mit dem Fruchtzucker musst du aber aufpassen. Das muss man sich mal vorstellen, in welchen Extremen wir uns bewegen. Ja. Meine Mama hat 30 Jahre lang versucht, mir einen Apfel anzudrehen, dann esse ich mal einen. Und dann hörst du das.
Ja.
Also das ist schon extrem.
Da gibt's ja auch so einen schönen Spruch, an apple a day keeps the doctor away. Damit yes. bin ich groß geworden.
Ja.
Und darauf würde ich auch...
Das stimmt ja auch. Ich komme ja aus dem Apfelanbau.
So, ja, so genau. Ja. Da kommen wir doch jetzt mal zu. Ursprünglich kommst du tatsächlich ja vom Apfelanbau, vom Obstanbau.
Ja, Kirschen, Pflaumen, Äpfel, so sah mein Sommer aus. Ich war nie in den Sommer... Also Sommerferien waren für mich... Und am Baum pflücken, helfen und so weiter. Ja.
Ja.
Ich bin da ähnlich aufgewachsen wie Niklas.
Ich durfte im Sommer am Strand liegen.
Ja.
Ja.
Ja,
ja. Ja.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen von Obst zu... Ihr habt ja keine Weintrauben angebaut, oder auch?
Doch, wir haben Trauben als Früchte angebaut, die wir verkauft haben. Aus denen wurde dann Wein produziert. Aber das
genau.
war... Aber man hat die abends um 17 Uhr abgegeben und dann war es das. Für meinen Papa und meine Mama. Das ja. haben die gemacht, ja.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Wein zu produzieren?
Ich hatte nicht viele Möglichkeiten und meine Lehrer haben gesagt, aus dem wird nichts. Meine Grundschullehrerin habe ich
vor kurzem... Was euch die Lehrer so gesagt
haben. Habe ich vor kurzem, ja, ja.
Also ich kann dazu sagen, als Dritte im Bund, das haben auch alle Lehrer zu mir gesagt.
Siehst du? Also bei mir war, ja, sah nicht gut aus. Und dann habe ich ein Praktikum machen müssen von der Schule aus. Bin dann 2 Wochen bei Bürg den Wolf gewesen, eines der führenden Weingüter heute noch in der Pfalz, in Deutschland. Hab mich in den Job verliebt und bin dann mit 14 nach Hause und habe gesagt, ich werde Winzer, wir machen ein Weingut. Ich habe mit 15 die Lehre begonnen und mit 18 das Weingut eröffnet.
Krass. Und du hast das Weingut mit 1 Hektar eröffnet? Ja, genau. Danke. Mit 1 Hektar, wir haben das vorhin schon angesprochen, war dein Plan, dass es so groß wird, wie es jetzt...
Nein, das war nie der Plan. Es ist, also vielen Dank für den Applaus. Das kannst du heute schon machen, so genau das, auch in der Schnelligkeit, wie ich es eben erzählt habe. Aber dann brauchst du halt 10, 20 Millionen Euro. Und ich hatte damals 30.000 Mark.
Ja.
Ja. Also Weingut, das kannst du schon machen, selbst in dieser Zeit wie jetzt.
Ja.
Aber du brauchst ein wahnsinnig großes Budget im Hintergrund.
Kapital.
Das hatte ich nie. Ich hatte die Liebe meiner Eltern, die Unterstützung meiner Eltern. Die waren damals Ende 30 und Anfang 40,
ja.
ganz viel wert. Und die haben mir ihr Sparbuch auf den Tisch gelegt und gesagt, das sind 30.000 Mark drauf, 15.000 Euro.
Dein Vater hat im Grunde die Firma gegründet.
Gegründet habe ich sie, weil er gesagt hat, das Geld gibst du mir wieder.
Okay.
Ja. Ja.
Ja.
Er hat es auch wiederbekommen.
Ja.
Mit Zinsen. Und... Ja, und so ging's los. Es war nie geplant. Ich habe damals ganz ganz seriös geplant. Ich wollte irgendwann mal 4 Hektar Weinberge als Flaschenwein verkaufen, 4 Hektar Weinberge als Fasswein.
Ja.
Ja, also für andere große Winzer, die das dann abfüllen oder Kellereien.
Ja.
Und mein Businessplan sah so aus, dass das reicht, um 2 Familien zu ernähren. Also sprich meine Eltern, die noch teilweise vom Obstbau damals gelebt haben,
ja.
und weiterleben sollten und meine eventuell zukünftige Familie. Und dann ging das doch relativ gut. Hat aber auch 10 Jahre gedauert.
Ja.
Ja.
Aber ging auch gut, weil du irgendwann Partner gefunden hast.
Ja.
Ja. Du hast ja Niklas aufwachsen sehen im Grunde, ne?
Ja.
Wenn du sagst, ihr habt 25, also ihr habt quasi Silberhochzeit, dann hast du ja quasi Niklas aufwachsen
ja.
sehen.
Ja, ja.
Magst du mir mal verraten, was macht den Unterschied zwischen einem guten Wein und einem Kultwein? Ist das Handwerk? Ist das Marketing? Ist das Geschmack? Was ist das?
Marketing kann Handwerk nie ersetzen. Niemals. Aber wenn ich was Gutes produziere, darf es doch auch schön aussehen. Ja, wenn ja. wir Geld ausgeben, egal was wir uns leisten, hab mir jetzt gerade eine neue Sonnenbrille gekauft, die ist in so einem Filzetui, ich war total begeistert. Endlich mal ein Etui, was ich auch ins Jackett stecken kann. Also das sind wirklich Nuancen.
Ja.
Und da gehört Marketing dazu. Aber der Grundstock ist immer Handwerk, ist Qualität, ist Strebsamkeit. Ja. Und ja. wir als Winzer, wir müssen dann halt auch raus, wenn mal nicht die Sonne scheint. Und es gibt ja auch Niederschläge, ne, im Weinbau. Und es ist jetzt nicht Regen, sondern du hast Frost, du hast Hagel, du hast Kriege, die unser Business ja extrem beeinflussen.
Die Kriege beeinflussen das Business extrem. Warum?
Die Verzeihung, die...
Die Kriege, die wir ja, im Moment die, haben.
Ich war am 11. September in New York.
Ja.
Und habe an dem Tag und an den Tagen danach gemerkt, weil auf einmal von heute auf morgen war mein USA-Business, was damals mini klein war,
ja,
war weg. War wirklich weg.
Ja.
Zanzibar kannte ich schon, da waren auch die ersten Bestellungen da, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht, weil das war ein großer Teil meiner damaligen Produktion.
Ja.
Ich habe auch nie mehr Fuß gefasst in diesem Markt, bis heute. Macht ja vielleicht mein Nachfolger, meine Nachfolgerin, aber ich habe bis heute nicht mehr Fuß gefasst. Und da habe ich gemerkt, wie verletzlich wir am Ende des Tages sind. Ich komme zwar aus einem kleinen Dorf, ich habe mit der Weltpolitik nichts zu tun, aber sie beeinflusst mein Geschäft.
Ja.
Ja. Das sehen wir ja jetzt. Dieser Iran-Krieg.
Ja, klar.
Ich war gerade in den USA, als es losging.
Ja.
Weil ich mir Napa Valley einmal anschauen wollte. Das ist so mein Hobby. Ich reise um die Welt und schaue mir Weingüter an.
Warst du mal in Temecula? Temecula. Kennst du Temecula?
Nein.
Da sind riesen Weingüter. Luna, ist das Temecula gewesen? Ja. Meine Tochter war da ein Jahr im Ausland tatsächlich und da sind riesen Weingüter. Das muss man mal angucken. Das ist total spannend.
Ich gucke mir meistens die kleineren an oder die so groß sind
da
wie
sind
wir.
Da sind auch kleine. Da sind okay, also ganz große und ganz kleine.
Okay.
Aber ganz spannende Gegend. Ja. Ja, aber klar, das wird natürlich unser aller Geschäft wird beeinflusst von so vielen Faktoren, von Kriegen, von der Pandemie.
Die Pandemie, ja.
Und natürlich auch von dem Trend, von dem wir eben gesprochen haben. Im Moment sieht es so aus, als wenn die Generation nach uns, also eigentlich deine oder die meiner Tochter, sehr wenig Alkohol trinken.
Eine Momentaufnahme, weil es ist die erste Generation seit wie viel tausend Jahren? Ich glaube, wir würden da einfach mal abwarten. Das sind ja immer so Momente.
Ja.
Siehst du in der Film, in der Musikindustrie, in der Kleidungsindustrie. Also ich würde da einfach mal abwarten.
Ja.
Ja. Und beim Fußball hat man vor 15 Jahren gesagt, das System, damit gewinnst du alle Weltmeisterschaften. Heute lässt der, der es erfunden hat, stellt vorne einen 2 Meter großen Norweger hin und der richtet's. Also ich glaube, das ist auch dieser Trend. Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema, damit beschäftige ich. Ich bin über 50, damit muss ich mich beschäftigen.
Ja.
Ja, und auch Alkohol, das war jetzt die WHO, hat das jetzt ganz gut gespielt. Wir warten mal ab, glaube ich.
Ich glaube, dass sich Trends sowieso immer wieder verändern. Und selbst wenn wir jetzt eine Generation haben, die weniger trinkt, kann ja auch danach wieder eine Generation kommen, die das großartig findet oder also anders damit umgeht zumindest.
Ich finde weniger hochprozentigen Alkohol gar nicht schlecht. Ehrlich gesagt. Es sollte immer um den Genuss gehen.
Ja. Ich finde es aber auch, also ich weiß jetzt nicht, ob es überall so ist, aber auch bei uns. Ich finde diese Ernährungsthemen total spannend, auch dass man das macht und man beschäftigt sich ja immer damit und es ist auch total wichtig. Und dass Alkohol was Besonderes ist und dass jetzt nicht so dieses komplette Komasaufen und alles, dass das weggeht, finde ich auch eher eine schönere Entwicklung. Und wie jetzt mit deinen Weinen, das sind super teure Weine und das ist auch immer noch, wenn man über sowas redet, ist immer noch weit über den Durchschnitt auch. Alles, auch wenn du sagst, günstig Geweine, das ist immer noch ein super High-End-Premium-Wein und sich sowas mal zu gönnen oder mal einen schönen Anlass zu haben und das zu setzen, das finde ich total toll. Und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass einfach dieser Genussmoment einfach noch wichtiger wird, dass man eher sich was Besonderes gönnt als permanent. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung.
Ja, das finde ich.
Aber ich glaube, komplett ohne Wein wollen wir alle nicht mehr leben.
Ja, die Frage ist, brauchst du eine Flasche Wein für 1,85 Euro? Muss das? Wie ist der? Ja, wie ist der Wein produziert?
Markus, die Frage kannst du natürlich auch umgekehrt stellen. Braucht man eine Flasche für 1,85? Nein, ich denke nicht. Aber braucht man eine Flasche Wein für 300.000 Euro?
Nein, schmeckt aber gut. Ja, brauchst du ein Kilo Schweinefilet für 1,99? Ja, das sind so Dinge, wo ich mich hinterfrage. Ich komme eben aus dieser Branche.
Klar.
Natürlich, das ist das andere Extrem.
Ja.
Die Weine, die dann Tausende kosten.
Ja.
Aber auch die sind im Moment von diesem Trend betroffen. Wir denken, alles wird weniger Alkohol getrunken, da ist das und das betroffen. Die großen Weine dieser Welt, alle sind betroffen.
Ja.
Ich denke mir dann immer, der hat so ein sicheres Geschäft, der kriegt für die Flasche 350 Euro. Nein, der ist genauso, der schaut sich genauso um, der ist genauso mit den Fragen konfrontiert wie wir. Und ich glaube, es gibt viel Wein auf der Welt und es ist einfach jetzt auch so die Zeit gewesen für eine Veränderung.
bei den ersten Verkostungen, über die ich über dich gelesen habe, haben also Blindverkostungen, haben die Leute damals nicht gedacht, dass der Wein aus der Pfalz kommt. Ja. Woran liegt das?
Ja, das ist schwierig. Ja. Es ist für mich eine schwierige Diskussion auch, die ich manchmal führen muss, weil die Leute sagen, das kann nicht sein, das ist nicht aus Deutschland. Das schmeckt nicht nach Deutschland. Da sage ich, naja, vielleicht wird's Zeit, dass es so schmeckt in Deutschland.
Ja.
Das kann einem auch sehr negativ ausgelegt werden. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Ich habe nie danach gestrebt, Weine anders zu machen. Ich habe aber andere Rebsorten angebaut. Und deswegen sitze ich auch heute hier und kann meine Rechnungen bezahlen.
Ein Glück, dass du hier sitzt. Ich bedanke mich sehr.
Ich habe auch sehr früh mich mit Global Warming beschäftigt, habe sehr früh Cabernet Sauvignon angepflanzt und andere Rebsorten, die einfach hitzeresistenter sind.
Ja.
Und wir kommen damit sehr gut klar.
Wie seid ihr auf die Namen der Weine gekommen? Weil die sind ja schon außergewöhnlich. Sag mal ein paar Namen deiner Weine.
Black Print, das war so eine Schnapsidee abends. So würde ich nie mehr eine Marke gestalten. Also nicht, weil mir der Name nicht gefällt, sondern ich habe das, wir haben das freitagsabends, ist uns das eingefallen bei vielen Flaschen Wein und montags habe ich das Etikett produziert. Und ich glaube, 2 Wochen später war es im Markt. Krass. Und wir produzieren dieses Jahr den 25. Jahrgang. Das war auch 2001. Also 2001 ist ganz viel passiert.
Ja.
2001 haben wir den ersten Jahrgang produziert. Der 26er kommt in 3 Jahren auf den Markt und dann wird es dazu auch ein Sonderetikett geben. Also das wollen wir dann noch ein bisschen feiern.
Ja.
Und viele Namen fallen mir im Urlaub ein, wenn ich Bücher lese. Oft nicht, wenn ich sie brauche. Ja, wenn du weißt, du brauchst jetzt was. Ja. Also das hat noch nie funktioniert.
Aber Blackprint, Tulla,
Hullabaloo, ist ja ein ganz kleines Projekt. Das ist ein damit tun wir Gutes, das heißt, der Erlös wird gespendet. Das haben wir beschlossen, als unsere Tochter auf die Welt kam, meine Frau und ich damals, weil es uns gut ging, weil wir 2 gesunde Kinder haben.
Ja.
Und da habe ich gesagt, lass uns irgendwas machen und etwas von unserem Glück abgeben. Und der Erlös geht dann an Kinderhospiz und wir haben jetzt mittlerweile fast 500.000 Euro damit gesammelt.
Mega.
Und auch dorthin, dorthin gegeben.
Sowas, also... Ich finde das so großartig, wenn Menschen, die Erfolg haben im Leben und ja auch hart erarbeiteten Erfolg, trotzdem was zurückgeben an die Gesellschaft. Das hat man nicht immer. Deswegen also mega Projekt, das ihr da macht. Was würdet ihr denn sagen, woraus besteht das Geheimnis eures gemeinsamen Erfolges? Also einmal hat das natürlich mit Herbert begonnen, mit Niklas weitergeführt. Was würdet ihr sagen, ist das Geheimnis?
Gute Frage.
Kriege ich auch eine Antwort?
Ich glaube, der Wein, der verkauft ist, ist ein guter Wein. Und das war bei Markus immer das Thema. Wir waren immer Freunde, wir haben uns immer verstanden, aber am Ende haben wir nie wirklich drüber nachgedacht, oder? Oder du?
Ja, ich glaube, wir passen gut zusammen.
Ja, das macht das macht ja einfach eine Menge aus.
Ja, und Herbert kommt ja auch aus dem Südwesten.
Ja.
Und ja, das sind einfach so Momente. Ich habe mich mal bei ihm bedankt, an Silvester, nachts. Da habe ich gesagt, danke, danke, dass du das mit mir gemacht hast. Dann guckt er mich an und sagt, du Arschloch. Ja, der, das kann man bei uns, das ist lieb gemeint.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ach Gott, wieso ja, das jetzt? Dann sagt er, Mensch, wir sind doch den Weg gemeinsam gegangen.
Ja.
Sag das nie mehr. Ja.
Ich habe selten jemanden kennengelernt tatsächlich, der so erfolgreich ist wie Herbert und so bescheiden dabei. Ja. Das ist unfassbar, finde ich.
Ein großes Vorbild für
mich. Ja, das kann ich total gut verstehen. Uns läuft leider so ein bisschen die Zeit davon, weil ich würde mit euch gerne noch länger reden. Über alkoholfreie Alternativen oder alkoholfreien Wein haben wir gesprochen.
Beendet.
Was wünscht ihr der nächsten Generation an Winzern, an Wein, an Unternehmern? Habt ihr so Ideen, die ihr den jungen Leuten mitgeben könntet? Niklas, können wir das nicht fragen, der ist jung.
Ja. Gute Jahrgänge, ist, wenn wir jetzt im Wein bleiben, sind gute Jahrgänge ja die Basis von allem. Ja, wir können ja auch nicht zaubern. Also gute Jahrgänge ist das eine gute Führung drumherum, weil wir sind eben von der Politik abhängig, das Nächste, dass man das tut, was man sagt.
Und was würdest du generell sagen, wie können Gastronomie und Winzer voneinander profitieren?
Das machen wir ja schon.
Ja, ihr macht das.
Jeden Tag.
glaube, das machen alle mittlerweile. Das gehört ja immer stark dazu. Also die Gastronomie und die Winzer, die gehören zusammen.
Ja.
Das ist, solange alle ordentlich auf Augenhöhe miteinander reden und fair zueinander sind, es müssen halt beide Parteien korrekt und fair arbeiten.
Ich finde, wir könnten kein schöneres Schlusswort finden, als dass Gastronomie und Winzer zusammengehören, tatsächlich. Ich bedanke mich ganz doll dafür, dass ihr bei meinem ersten Live-Podcast von dem Genussguide einmal alles bitte dabei gewesen seid. Das war ein tolles Gespräch mit euch. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, wir sehen dir. Uns heute Abend. Danke.
Danke fürs Zuhören. Danke.
Einmal alles bitte. Einmal alles bitte. Mit Tanja Kumst.